Notiz von Sarah an Julian.
Romantisch können wir.
Extra süß-sauer.
Mit Julian Weigel und Sarah Richmond.
Romantisch können wir?
Was war die letzte romantische Geste in den letzten 24 Stunden? Bevor du irgendwas Falsches sagst. Unser Döner-Date im Auto fand ich richtig romantisch.
Das war wirklich mal back to the roots, Mann.
Ja, ich glaube, wir hatten beide gar keinen Bock, irgendwo essen zu gehen, hatten aber kein Mittagessen. Und es war so,
Wir hatten aber beide schon richtig Hunger, muss man auch sagen.
Ja, also das war einfach Hammer. Döner ins Auto und einfach nur gegessen, angeschwiegen und gegessen. Ja. War toll.
Gefühlt kein Wort gesagt. Man hat nur diese Alufolie gehört, wenn man sich den Döner wieder so zurechtgelegt hat. Aber
Leute beobachtet und einfach nur Frieden. Das ist meine Art von Romantik.
Hast du auch gemerkt, als einmal so drei Jungs vorbeigegangen sind, so vielleicht 20 Jahre alt, ich habe einmal versucht, nicht rauszuschauen, weil ich hatte sicherlich überall Soße im Gesicht und so.
Nee, ich habe direkt in die Gesichter geschaut. Ja.
Naja, wahrscheinlich hätten die sich eh gedacht, boah, ich hätte jetzt auch gern Döner.
Wahrscheinlich. Das wäre echt gut, muss ich sagen.
Ja.
Kräutersoße ohne Knoblauch, wirklich sehr wenig verbreitet, aber sehr gut.
Ja, und die hätten nicht so sparen müssen mit der Soße, muss
das
man auch
stimmt.
sagen. Wenn man einen kleinen Kritikpunkt hat. Aber ansonsten war der Döner tatsächlich sehr gut. Und hatten wir auch schon lange nicht mehr.
Stimmt. Es ist wohl das gesündeste Fastfood, was es gibt.
Wo hast du das gelesen?
Habe ich mal früher in der Schule gehört. Ist schon ewig her. Kein Plan, ob es so stimmt. Ansonsten ist diese Woche tatsächlich nicht so viel passiert, so Privates. Und wir haben uns ja Gedanken gemacht, was könnte diese Folge Thema sein. Und dann habe ich aufgerufen bei unserem extra süß-sauer Instagram-Account, den ihr auf jeden Fall alle folgen könnt, habe ein paar Fragen bekommen. Und eine Frage passt perfekt in eine Rubrik, die wir sehr einschlafen lassen haben. Und zwar, erinnerst du dich? Erinnerst du dich? Also schließ mal deine Augen. Du wirst gleich einen Gegenstand in die Hand bekommen. Und du musst beschreiben, was es ist. Und dazu gibt es dann eine Geschichte zu erzählen. Moment, ich hole es kurz.
Jetzt bin ich gespannt.
Es sind zwei Gegenstände. Ich gebe dir mal den ersten.
Ja, easy. Ein Fußballschuh.
Und hier der zweite.
Darf ich aufmachen?
Ja.
Eine Kasse. Von unserer Tochter aus dem
aus dem Kaufladen. Ich dachte es doch eigentlich, die zwei Gegenstände können nur auf eine Geschichte schließen.
Auf meinen Ausbildungsberuf?
Ja, genau.
Ah, ja, okay.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber ich finde es immer wieder lustig, wenn du es erzählst, weil ich es mir einfach so gar nicht vorstellen kann. Erzähl mal, was dein Ausbildungsberuf war oder
ja,
ist.
Also ich habe eine Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann, auch abgeschlossen. Das sage ich dann auch immer dazu, weil angefangen haben wir viele bei uns. Ja, wie kam das? Also erst,
wie alt warst du da eigentlich?
Gerade 17 geworden, habe ich die Ausbildung angefangen. Es war so, dass ich mit der Schule fertig war. Und ich war aber noch nicht bei den Profis oder hatte einen Profivertrag so richtig unterschrieben und meine Eltern wollten halt auch, dass ich noch weitermache, weil viele von uns waren auf einem guten Weg und man wusste halt nie, wer wird es dann wirklich schaffen. Und erst wollte ich eigentlich auf die FOS gehen.
Fachhochschule.
Genau, Fachhochschule. Er hatte dann auch den Schnitt dafür und dann hat aber eben 60 München mir das angeboten, dass ich quasi im Fanshop eine Ausbildung machen kann zum Einzelhandelskaufmann. Und das war halt für mich top, weil ich ja immer am Gelände war. Also waren die Chancen groß, wenn ich dann mal bei den Profis wäre im Training, dass man das dann abstimmen kann mit den Arbeitszeiten und Trainingszeiten und in der Schule. Wäre es ja dann so gewesen, ich wäre in der Schule gewesen, also bin ich nicht available, sage ich jetzt mal, für die erste Mannschaft. Und
wie war dann dein Alltag? Also wie kann man sich das vorstellen? Halber Tag Schule, der Rest Arbeit und dann Training, oder
also
wie?
Also erstmal, weil ganz am Anfang war ich ja noch in der A-Jugend. da hast du nur abends Training. Also ich habe wirklich 5 Tage die Woche dann von morgens bis 18 Uhr gearbeitet. Ich muss allerdings dazu sagen, selten im Fanshop wirklich. Also im Fanshop war halt der Einzige, der eine Lizenz hatte zum Ausbilden. Aber dort, sage ich jetzt mal, war nicht so viel Betrieb.
Oh oh.
Also habe ich quasi immer da ausgeholfen, wo gerade jemand gebraucht wurde. Also ich habe viel im Ticketing gearbeitet. Jeden Montag war ich am Empfang. Also quasi bei der Geschäftsstelle, wenn man angerufen hat, dann bin ich ans Telefon gegangen.
Weigel.
Und ich habe so, TSV 1860 München, Julian Weigel, hallo. Und
aber bestimmt nicht so, da warst du bestimmt im Stimmbruch.
Ja, wahrscheinlich. Und ich weiß auch noch, da hing ein Fernseher quasi, da wo ich saß, und da lief Sky Sport News HD. Ne? Und zwar so langweilig, weil da ja immer dieselben Sachen kamen und dann, du hast da ja nicht die ganze Zeit was zu tun. Und dann, wenn mal irgendwie eine PK war oder eine neue Meldung, dann war das schon so, oh, jetzt ist mal wieder was Neues gekommen. Aber ich muss sagen, irgendwo hat es mich schon auch geerdet oder beziehungsweise noch ein Stück weit härter arbeiten lassen, weil ich so gemerkt habe, okay, die richtige Arbeitswelt ist schon eintönig, bisschen anstrengend. Und ich habe, man muss sich ja vorstellen, da wo ich am Empfang gearbeitet habe, habe ich ja quasi dann zum Beispiel Berater empfangen, die ein Treffen hatten mit dem Sportdirektor, und habe denen dann Kaffee gemacht. Und weißt du so, da kam dann der Sportdirektor raus, hat gesagt, Julian, bringst mal bitte noch 2 Cappuccino und so.
Wen hast du da so gesehen und bedient, wenn du Namen raushauen kannst?
Ja, das ist schwierig, weil ja, aber bei 60 München war jetzt kein George Mendes oder sowas. Aber ja, keine Ahnung. Also alle Sportdirektoren schon mal von 60 München, die Geschäftsführer. Ich weiß nicht, da gibt es jetzt nicht so die krassen Namen oder so.
Wahrscheinlich würde ich eh keinen kennen.
Ja, aber es war schon verrückt irgendwie, weil dann, wenn ich die Zeit mal kurz vorspule, war ich ja dann irgendwann da mit meinem Berater, weißt du, und habe einen Cappuccino bestellt.
Und da saß dann ein anderer Auszubildender.
Da saß dann kein Auszubildender, sondern es gab halt eine Sekretärin, die war nur montags immer nicht da, deswegen war ich montags dort. Und als ich dann zu den Profis, also quasi, ich bin dann bis 18 Uhr, habe ich da gearbeitet, bin dann rüber, habe Abend gegessen und bin dann 19:30 ins Training gegangen. So war es anfangs. Und als ich dann wirklich bei den Profis trainiert habe, war es so, ich habe morgens bei den Profis trainiert, 10 Uhr Training, musste dann eben nicht arbeiten und konnte dann ab nach dem Mittagessen wieder arbeiten. Und irgendwann war es dann so, dass ich fest, also ich habe dann gespielt bei den Profis, und natürlich wollte der Trainer dann auch, dass ich immer beim Training da bin, und dann konnte man das so vereinbaren. Ich meine, es war dieselbe Firma in dem Sinne, nur in die Berufsschule musste ich noch gehen. Da war es halt schon witzig, weil in der Berufsschule waren zum Beispiel viele aus meiner Klasse, die haben bei so einem Herrenausstatter gearbeitet, so Anzüge und so. Und wir hatten einmal dienstags, hatten wir den ganzen Tag Schule und dann Freitag nur halbtags. Und nach dem Halbtagsunterricht mussten die halt noch in die Arbeit. Und dann kamen die halt mit Anzug und schick gemacht und so. Und ich war halt so ein typischer Fußballer, so Jogginghose und so.
Zerrissenes Shirt.
Ja, so ungefähr. Ja, und auf jeden Fall habe ich die abgeschlossen. Hätte ich auch nicht gedacht, aber ganz gut.
Aber wie war das? Du hast ja dann auch noch im Fanshop manchmal gearbeitet.
Ja, also im Fanshop habe ich, also ehrlich gesagt habe ich immer so eigentlich erst am Tag selber rausgefunden, wo ich überhaupt arbeiten muss. Außer montags, da war fix, du bist am Empfang, weil ich glaube, die Sekretärin hat nebenbei auch noch Schule besucht und montags musste die da immer hin. Und an den anderen Tagen wurde mir halt gesagt, ey, zum Beispiel, es ist Spiel gegen Kaiserslautern, das ist so Fanfreundschaft, da war immer die Allianz Arena ziemlich voll, die brauchen dich im Ticketing, weil da halt viele Tickets verkauft wurden. Oder wir brauchen dich heute im Fanshop, wir haben die neuen Trikots reinbekommen, da musste ich mit Trikots beflocken oder halt einfach im Verkauf helfen. So. Ja.
Und wie war deine Prüfung?
Ach so, darauf willst du hinaus.
Ich kenne die Story ja,
ja
schon.
Ja, sorry. Naja, auf jeden Fall habe ich ja quasi eine Ausbildung gemacht zum Sportartikelverkäufer. Wir hatten aber ja keine Fußballschuhe oder sowas, sondern wir haben ja nur 60 Fanartikel verkauft. Aber ja, genau. Und die schriftliche Prüfung, das lief alles ganz gut. Und dann musste ich zur mündlichen Prüfung. Und ich komme in den Raum rein und die legen mir so einen, das war damals so einen Copper Adidas Fußballschuh hin und sagen so, ja, jetzt verkaufen Sie mir mal den Schuh und so. Und ich hatte ja zum Glück Wissen, weil ich ja jeden Tag Fußballschuhe anhabe, aber dann haben die mich gefragt, ja, von wo kommt das Leder her und wo wird der produziert und lauter so ein Zeug. Und ich hatte halt keine Ahnung, ne?
Aber du konntest schon immer gut faken.
Ja, ich habe dann erstmal so, ja, das ist ein, ich weiß nicht mehr, was für ein Leder ich gesagt habe. Ich habe irgendeins gesagt. Ich dachte mir, vielleicht haben sie es auch nicht überprüft. Und dann irgendwann haben die halt gemerkt, ja, aber sie verkaufen doch Fußballschuhe. Weil ich dann so gesagt habe, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das angefertigt wurde oder so. Und dann habe ich halt denen erklärt, ja, okay, ich verkaufe Sportartikel, aber wir haben keine Fußballschuhe bei uns. Oh, dann ist das eine Fehlinformation und so. Ich bin auf jeden Fall durchgekommen, aber oh, stimmt.
Sehr gut.
Da war ich dann schon ein bisschen unter Druck, weil ich mir so dachte, ich weiß jetzt nicht mehr, was die mich da gefragt haben, aber so sehr spezifische Fragen, die du jetzt als Fußballer nicht weißt. Ich konnte denen sagen, was sind das für Stollen, weil ich mich da auskannte. Ich konnte denen sagen, was ist das für ein Modell.
Wer den trägt.
Genau, braucht man einen breiten Fuß, einen schmalen, weil das wusste ich ja alles von mir. Und das war zum Beispiel auch der Schuh, den mein Vater immer getragen hat, deswegen ich kenne den schon.
Das ist ein Klassiker, ne? Dieser schwarz-weiße Lederschuh mit den Nähten, der so ein bisschen aufgepufft ist.
Also jeder.
Und die Lasche ist so schräg.
Ja, jeder Fußballer kennt den. Ist so ein richtiger Klassiker, ja, muss man sagen. Und man sagt immer, der hält ewig und so. Ja,
ja, sehr
also hat
gut.
Mein Vater immer gesagt.
Das war dann wichtig, dass du den lange spielen konntest.
Wie ging es dir denn sonst so in so mündlichen Prüfungen? Also das war immer das, wo ich mich nicht vorbereitet habe, weil ich dachte, ich kann das eigentlich ganz gut. Aber bin dann zum Beispiel bei meinem Englisch, gab es ja auch mündliche Prüfungen, bin ich ein bisschen auf die Schnauze gefallen.
Also ich hatte ja Abitur, sorry.
Ja, ich weiß, aber gibt es da keine mündlichen Prüfungen?
Doch, doch, doch.
Ja, was sollte das denn jetzt?
Ja, ich meinte nur, weil immer wenn ich das sage, dann bist du so, oh, sorry und so, die hat Abitur in Bayern. Auf jeden Fall hatten wir da ja, wir mussten Deutsch, eine Fremdsprache und Mathe auf jeden Fall im Abi nehmen. Also du hast ja 5 Abiturfächer. Und ich hatte dann mündlich, hatte ich Spanisch und Religion.
Religion?
Ja.
Was macht man da mündlich?
Da gibt's sehr viel zu erzählen. Also was habe ich mir ausgesucht? Ich glaube, ich hatte Religionskritiker, überraschenderweise. Religionskritiker und Religionsbefürworter. Also so quasi eine historische
Mich
Aufstellung. Ja, genau. Wer ist wohl wer? Aber also ich muss sagen, ich interessiere mich sehr, sehr für Religion, schon immer. Und deshalb habe ich da eine 1 gehabt und in Spanisch hatte ich auch eine 1.
Stark.
Ja, frag mich nicht nach den schriftlichen Prüfungen, weil Mathe und Deutsch, das muss man halt auch ein bisschen differenzieren. Wir haben jetzt nicht oft so Aufsätze und so geschrieben, sondern Deutsch war halt, in meinem Fall habe ich mich entschieden für Gedichtsanalyse, was so hirnrissig war. Aber da habe ich auf jeden Fall die minimale Punktanzahl erreicht, jetzt die Note nicht sagen. Und in Mathe war ich tatsächlich ein bisschen besser, aber hatte auch eine 4. Also echt nicht gut. Aber dafür war mein Schnitt am Ende dann 2,0, worauf ich echt stolz bin.
Also ich habe ja Realschulabschluss, kein Abitur wie Sarah. Aber ich hatte in Deutsch eine 1.
Ja, du hattest eine Erörterung, gell?
Ja. Aber braucht man eine Erörterung nicht mehr im
natürlich.
Leben als eine Gedichtsanalyse?
Eine Gedichtsanalyse brauchst du gar nicht. Ja. Und bei mir war es sogar eine Gedichtsanalyse, irgendwie so ein Goethe-Gedicht, was ich noch nie vorher, Goethe? Ja doch, ja. Schreibt Gedichte, oder? Mhm.
Ja.
Gott. Was dann, was man analysieren.
Der bekannteste eigentlich. Der bekannteste Dichter eigentlich.
Ja, okay, ja, stimmt. Ich war mir nicht mehr sicher, ob der Sänger war. Spaß. Auf jeden Fall musste ich das Gedicht analysieren und gleichzeitig dann, wenn man es analysiert hat, eine Erörterung darüber schreiben. Und dadurch, dass ich das Gedicht halt total missinterpretiert habe, habe ich natürlich auch die Erörterung verfehlt.
Verstehe.
Aber also ich wünschte, ich hätte, das kann man bestimmt nachschauen, Abi-Prüfung von 2015. Ja, war 2015, oder? Ja, genau.
Ja.
Also wenn ich das jetzt lesen würde, würde ich wahrscheinlich gar nichts verstehen. Aber worauf ich hinaus wollte danach, also nach meinem Abitur, habe ich ja studiert. Also ich habe Journalismus mit Schwerpunkt Radio- und Fernsehmoderation studiert, auch an einer private Hochschule. Und da hatte ich dann auch einen Praktikumszeitraum, den ich dann beim WDR gemacht habe, beim Kinderradio. Und da hast du mir noch gesagt, Sarah, erwarte nicht zu viel. Ich kenne es aus meiner Ausbildung und von meinen Praktika. Du wirst dann wahrscheinlich Kaffee holen und den Wasser bringen und so. Und mal zum Bäcker gehen. Ich so, nein, sicher nicht. Ich werde mich da richtig einbringen und so. Er so, erwarte dir nicht zu viel. Das weiß ich noch ganz genau.
Lass eine Umfrage machen und bei Spotify. Wer in seinem Praktikum schon mal Kaffee holen musste und Brötchen und so und wer nicht. Weil ich glaube, dass das von fast allen Praktikanten so ist.
Okay, ich bin gespannt.
Also, du stellst mich mal so hin, dass ich dir gesagt habe, du wirst da der Knecht sein. Das meinte ich ja nicht.
Du wolltest mich ja nur vorbereiten, weil ich ja sehr motiviert war und so Lust drauf hatte und dachte, okay, also ich hänge mich da rein und dann werde ich da arbeiten.
Ich finde es auch mega und auch, dass es dort, dass sie dich direkt so eingebunden haben und du deine Chance auch ergriffen hast. Aber ich glaube nicht, dass das, also viele nutzen Praktikanten schon auch ein bisschen aus.
Ja, ich denke, du musst auch Glück haben, in welchem Bereich du arbeitest, weil manche Berufe haben halt einfach viel zu viel Verantwortung. Das kannst du einem Auszubildenden nicht geben. Ja. Und bei mir war es halt kreatives Schreiben, Nachrichten schreiben und so weiter. Und ich habe ja auch ein paar Praktikanten miterlebt, weil ich dann ja ein paar Wochen später selber dort angefangen habe zu arbeiten als freie Mitarbeiterin neben dem Studium. Und da gab es natürlich Unterschiede. Es gab Praktikanten, die haben sich halt gar nicht eingebracht. Die haben halt dann irgendwie 5 Stunden lang an einer Meldung gearbeitet oder waren gelangweilt und haben einfach im Internet rumgescrollt. Und ich hatte halt aber richtig Bock und wollte halt die Zeit richtig nutzen. Und ja, ich glaube, ich habe das dann auch so gezeigt, was ich wollte und was ich konnte, dass ich da einfach arbeiten konnte. Und normalerweise musst du ja beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen und Radio als Einstieg ist meistens so, dass du ein Volontariat machst. Also das ist auch so eine Radioausbildung, die mindestens 2 Jahre geht, wo du dann alle Radiosender einmal durchmachst oder Fernsehsender. Und muss ich schon sagen, bin ich auch heute noch stolz auf mich und hoffe, dass wir das auch so weitergeben können, dass man echt einfach alles zeigen muss, alles reinhauen muss und es dann auch irgendwie so als Quereinsteiger schafft. Und ja, ich musste nicht einmal Kaffee holen.
Wurde dir Kaffee gebracht?
Nein, wir haben selber in der Mittagspause Kaffee geholt.
Okay, okay. Na gut, um nochmal ganz kurz zurückzukommen zu meiner Ausbildung. Mir ist gerade noch eingefallen, es war dann halt schon cool, ganz am Ende meiner Ausbildung war ich ja dann schon fest bei den Profis und habe quasi für die erste Mannschaft gespielt und habe ja dann immer noch ausgeholfen so im Fanshop. Und dann kam es zum Beispiel vor, dass ich mein Trikot verkauft habe und es dann gleich unterschreiben konnte. So, das war halt cool. Also, dass jemand kam und hat dann Weigel-Trikot gekauft und hat mich dann halt, und ich habe das beflockt. Und habe das dann unterschrieben. So, das war
cool.
Das war so mein Highlight. Was war eigentlich dein Traumberuf? So als Kind oder in deiner Jugend? Also wolltest du immer Moderatorin werden?
Ja, in der Jugend war es auf jeden Fall Moderatorin. Ich würde mal sagen, so ab 14 war das so mein Traum. Und vorher halt so der Klassiker Tierärztin. Und tatsächlich auch, aber das habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass ich irgendwie dachte, ich werde Model. Also völlig, völlig gestört, sowas von sich selbst zu denken. Aber ich meine, es haben viele Mädels den Traum, Model zu werden. Aber ich bin so froh, dass ich dem nicht nachgegangen bin. Also ich hatte ja mal sogar eine Modelagentur so, aber das hat mir alles gar nicht getaugt. Ich glaube, ich bin oder war zu dem Zeitpunkt noch ein viel zu unsicherer Mensch. Und diese ganze Branche hätte mich aufgefressen.
Ja,
weil es halt sehr viel um Äußeres geht und nur um Äußeres. Und ich glaube, es hätte mich echt fertig gemacht.
Ja, ich glaube, das ist schon keine einfache Branche. Auf jeden Fall auch so mit dem Druck, sage ich mal, auch was das Gewicht angeht, was ja, es ist ja eine ständige Competition auch so, weißt du? Also
voll.
Wer ist da auf dem Cover oder wer läuft zuerst raus oder was, je nachdem in welcher.
Das war jetzt, daran war noch gar nicht zu denken. Also nee, in meinem Management war eher so, du gehst zu dem Event, da probierst du Schuhe an für andere Leute, so dass die sehen, wie das am Fuß aussieht. Für Leute, für Kunden, die quasi einkaufen, so für ihren Laden, musst du dann die Schuhe am Fuß tragen oder die wollen dann das und das Outfit getragen sehen. So, das war so das Größte, was ich mal gemacht habe. Aber
nein, es gab doch mal so eine Zeitschrift. Da haben wir noch Bilder.
Ja, aber das war ja schon, als ich quasi schon moderiert habe.
Okay,
genau,
okay.
Das war dann so eine Story über mich, ja. Cover-Story.
Ich verwechselt.
Aber, also das war noch. Und natürlich habe ich mir gedacht, okay, Moderatorin, das wäre so Traumjob. Aber ich muss am besten eigentlich was studieren, was Hand und Fuß hat, wollte dann ja Immobilienmanagement studieren und ganz ehrlich, wären wir nicht zusammen nach Dortmund gezogen, so schnell und so spontan, hätte ich, glaube ich, den Studiengang so auch nicht gemacht und wahrscheinlich wäre ich dann auch nicht da, wo ich heute bin und ja, das ist schon alles richtig so gelaufen, wie es gelaufen ist.
Mhm.
Was war dein Traumjob? Fußballer, klar. Oder Einzelhandelskaufmann?
Also natürlich Fußballer und schon immer, aber natürlich habe ich mir auch Gedanken gemacht, beziehungsweise muss man ja auch wissen, dass die Chance sehr gering ist, dass man es wirklich schafft. Und mein Vater zum Beispiel hat immer so zu mir gesagt, du musst was machen mit Menschen, mit dem Umgang, also so Verkauf oder sowas wäre vielleicht schon was für mich gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, ja, ich glaube, ich wäre zu ehrgeizig gewesen, einfach nur immer dasselbe zu machen oder immer im als Einzelhandelskaufmann zu bleiben. Aber das wäre schon was gewesen, wo, also so, es hat mir schon auch Spaß gemacht, Leute zu beraten, denen zu helfen, so, das war ganz cool. Aber ansonsten weiß ich noch, dass in der Schule hatten wir immer so Berufsfindungstage. Also da waren dann ganz viele Firmen da und man konnte sich eintragen und sich so über verschiedene Sachen informieren.
Das finde ich so cool bei der Realschule.
Ja.
Wir hatten das einmal.
Nee, bei uns war das öfters. Und meine Schule war auch speziell so dafür. Wir waren ja quasi, wie wenn du auf der Realschule einen Wirtschaftszweig wählst, aber eine reine Wirtschaftsschule. Also bei uns gab es zum Beispiel auch Fächer wie Übungsfirma, hieß das. Das war ein Riesenklassenzimmer, das aufgebaut war wie eine Firma. Und cool. Du hast dann quasi mal gesehen, wie es ist, in verschiedenen Sachen zu arbeiten. Du hast da dann deine Website erstellt oder Einkäufe angenommen im Internet und gesehen. Also das war alles wirklich cool auf der Schule. Und auf jeden Fall da habe ich mich dann eingetragen mal bei der Sparkasse, um einfach mal so zu gucken. Und ich weiß noch, dass wir da dann so als Überraschung, drei Leute mussten so ein Vorstellungsgespräch machen. Und da waren halt dann zwei vor mir und die waren halt wirklich nervös so. Aber die haben halt das genommen, um denen dann Tipps zu geben, wenn ihr dann wirklich mal da seid, das und das würde ich nicht fragen. Zum Beispiel nicht direkt, was verdient man hier und weiß ich nicht.
Wann hat man frei? Wie viele Urlaubstage?
Ja, genau. Und ich weiß, dass ich mich da mega gut angestellt habe, aber weil ich halt so entspannt war, weil ich nicht wirklich diesen Job haben wollte, weißt du? Aber ja, ansonsten, ich glaube, ich hatte eher so den Wunsch, dass ich es irgendwann irgendwo hinschaffe, wo man schon gutes Geld verdient.
Aber so. Ich denke, das ist oft der Anspruch,
ja.
Oder?
Also ich hatte jetzt weniger einen Traumberuf. Natürlich wollte ich Fußballprofi werden, nicht weil man da viel Geld verdient, sondern weil es halt mein Traum war. Und ansonsten, glaube ich, hätte ich schon auch danach gestrebt, mir ein gutes Leben zu leisten.
Ja, aber wahrscheinlich, weil du es schon von jung auf so gesehen hast bei den Profifußballern und so,
ja,
oder?
Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Irgendwie kommt mir gerade im Kopf, Karosserienbauer habe ich mal irgendwann irgendwo angegeben, aber ich weiß gar nicht warum. Also das wäre gar nichts für mich gewesen.
Ja, und wie gesagt, Moderator hast du mal ein Freundebuch geschrieben.
Ja, stimmt. Ja, das haben halt viele immer gesagt. Oder Schauspieler hat zum Beispiel meine Mutter immer gesagt, so dass ich das gut könnte, weil ich halt...
1000%.
Ja.
Du müsstest mal, es haben doch auch schon ein paar Schauspieler, sage ich schon, ein paar Fußballer auf dem Traumschiff gedreht. Das
ja,
wäre was für dich.
Oder war nicht? Mats Hummels war doch in diesem, das wo wir geguckt haben.
Ja, genau.
Die Discounter, das war auch cool.
Nee, ich glaube, du wärst eher was für so seriöse.
Ja?
Ja.
Ich weiß nicht, aber ja, Schauspieler. Ich weiß auch, dass ich zum Beispiel sehr gerne so in der Schule ein Theaterstück oder so mitgespielt hätte. So, ich glaube, das hätte mir Bock gemacht, aber das ging halt immer alles nicht, weil das dann nachmittags war, da musste ich zum Training. Aber ja, ich glaube, da so Schauspieler wäre auch ganz cool geworden.
Was da nicht ist, kann ja noch werden. Wir sagen ja immer, du hast
ja,
nach der Karriere noch eine andere und da sind ja alle Türen offen bisher. Ich bin mal gespannt, was es wird.
Ich auch.
Das war ja nicht die einzige Frage, die uns gestellt wurde. Auch ganz interessant, die Frage wollte ich unbedingt hier beantworten, weil es irgendwie zu schade wäre für Instagram. Schatz, jetzt erstmal beantworte du mir und dann beantworte ich die Frage. Welche Position würde ich spielen, wenn ich Fußballprofi wäre?
Das ist unmöglich zu beantworten.
Warum?
Ja, weil ich ja nicht sagen kann, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen,
okay,
was kannst du gut, was...
Dann gehe einfach mal so gedanklich meine Eigenschaften durch.
Okay, ich sag schon mal, du bist schon mal kein Innenverteidiger und kein Torwart, weil da bist du zu klein. No front. Mhm. Dann, ich weiß nicht, bist du schnell?
Ja, ich bin schnell.
Okay, ich sag einfach mal. Stürmer. Nee, so rechter Flügel oder sowas.
Also ich habe auch unter Ausschlussverfahren quasi gearbeitet. Torwart und Verteidiger, nein. Torwart, nein, weil ich Angst habe vor fliegenden Bällen, wenn die so auf mich zukommen. Ich glaube, das kennen viele Leute. Ich bin auch nicht gut im Fangen. Dann Verteidiger geht auch nicht, weil im Basketball, ich habe ja mal längere Zeit Basketball gespielt, habe ich das einfach nur gehasst, wenn jemand mich gedeckt hat und dann mit der Schweißhaut und so mich angefasst haben. Das konnte ich gar nicht leiden. Dann Mittelfeldspieler, ich habe gar keine Orientierung, fällt auch schon mal raus. Rechter Flügel, linker Flügel weiß ich zu wenig von, keine Ahnung, was es ist. Stürmer kam dann raus. Weil ich bin schnell und ich habe einen relativ guten Schuss.
Das ist auch eine gute Flanke, oder? Dann wäre es besser so auf dem Flügel, weil
ich habe keine gute Flanke.
Vorne in der Mitte, weiß ich nicht.
Habe ich noch nie gemacht. Also Stürmer.
Okay.
Ich bin so für den letzten Ball.
Okay, den du dann einfach reinschiebst.
Genau.
Die ganzen Zweikämpfe davor, wo dich die schweißige Haut berührt, die lässt du
ja,
weg.
Ja, ich bin halt dann eher so der Spieler, der so sonst so joggt und sich so raushält. Und in den entscheidenden Momenten bin ich da und schieb ihn rein.
Das Phantom bist du.
Genau.
Okay.
Wie sagt man falscher Neuner?
Falscher Neuner? Ja, kann man dich nennen.
Genau.
Ja, du bist ein falscher Neuner.
Ich wäre ein falscher Neuner. Ich bin falscher Neuner.
Okay.
Und ja, hast du eigentlich mal eine andere Position gespielt, als du gespielt hast? Du warst mal Torwart.
Hast du mal eine andere Position gespielt, als du gespielt hast?
Du weißt, was ich meine. Ja. Hast du genau verstanden?
Ja, ich habe es verstanden. Und ja, habe ich. Also angefangen habe ich so wie eigentlich fast jeder und ich wollte Zehner werden. So, das war immer die, also offensives Mittelfeld, so die Spielmacher-Position. Und normalerweise hat dich da auch der Trainer hingestellt, wenn du so in deinem Jahrgang der Beste warst, weil dort hast du so den meisten Einfluss. Und als ich dann zum nächstgrößeren Verein gegangen bin, also zu 1860 Rosenheim, bin ich dann erstmal Innenverteidiger geworden, weil alle, die da hingekommen sind, also ab der U12 scouten die und holen die Jungs dahin, waren gefühlt alle Zehner bei ihrem Verein davor, weil die besten Spieler halt immer da gespielt haben. Und dann wurde halt so mehrere Sachen ausprobiert. Und dann war ich auf jeden Fall erstmal Innenverteidiger. Und bei Hallenturnieren war ich im Tor. Also wir hatten da keinen richtigen Torwart irgendwie. Und ich habe es immer schon geliebt. Also ich war so am Bolzplatz und so, war ich gefühlt immer im Tor. Manchmal auch, weil es sonst unfair war, wenn ich draußen gespielt habe. So, wenn ich mit meinen Alprigen
nee,
gespielt habe.
Nee, der Jule, der geht nicht. Nee, Ju würdest du nennen. Der Ju geht nicht ins Feld. Das ist unfair.
Ja, aber ich habe es auch einfach geliebt, auch mit Älteren. Und ich habe mir immer dann die neuesten Torwart-Handschuhe gewünscht. Und ich fand Torwart richtig geil. Und es gab auch eine Zeit, wo es mal hätte kippen können, dass ich wirklich, weil ich war dann in den Hallenturnieren auch wirklich gut im Tor und wir hatten keinen Torwart und dann haben natürlich schon Eltern und auch der Trainer immer mal gefragt, willst du denn dann auch im Feld ins Tor gehen und so? Und ich habe gesagt, ja, weil es mir Bock macht so, aber ich bin todfroh, dass ich es nicht gemacht habe. Also erstens, weil der Trainer dann auch gesagt hat, mach das nicht, weil du hast zu viel Potenzial draußen, so, der hat es halt in mir gesehen. Und zweitens, ich hätte es niemals geschafft, also Profitorwart zu werden. Keine Chance.
Die Statur, ne?
Ja, also einfach Größe, sage ich mal, geht noch, aber bist du jetzt bei Torwart auch kein großer Torwart, aber auch einfach so meine Statur, auch meine Veranlagung. Ich bin nicht mega gut im Springen. Ich bin, keine Ahnung, ich habe gar keine Torwarttechnik, weil ich das ja auch nie trainiert habe, klar. Aber auch so von den Schultern, von der Breite und so.
Das weißt du halt in diesem jungen Alter nicht, ne? Wie sich der Körper irgendwann entwickelt. Voll interessant.
Ist ja auch bei manchen, die mega gut in der Jugend im Basketball sind und die halt einfach nicht diesen Sprung dann machen zu wachsen so extrem. Also gibt's ja dann welche, die sind in der Jugend mega, mega gut und dann irgendwann gibt's halt größere, größere, größere und die werden halt nur 1,80. Und wenn du dann kein Point Guard bist oder so wie jetzt, ich glaube Dennis Schröder ist um die 1,80 oder 85 und ist ja ganz klein dann in der NBA oder so, da sind ja 2,30 Meter Spieler. Und das stelle ich mir auch so vor, wenn du eigentlich immer mega gut bist und dann du wächst einfach nicht weiter und die anderen wachsen. Das ist schon kacke, weil du kannst ja nichts dagegen tun.
Da musst du echt richtig Glück und Talent haben.
Ja, und dann bin ich irgendwann auf die 6 und war dann immer auf der 6. Außer dann ja bei Dortmund habe ich mal nochmal Innenverteidiger gespielt.
Ja, hast du auch teilweise echt gut gemacht.
Ja, anfangs lief es richtig gut. Also ich glaube so die ersten 10 Spiele. Und dann kam ein Spiel, da war ich wirklich nicht gut. Und da haben wir gegen Paderborn 0-3 zur Halbzeit zurückgelegen. Das war in Dortmund schon ein Pfeifkonzert. Und dann habe ich es eigentlich nie wieder gespielt. Also ich war dann so ein bisschen der Schuldige bei dem Spiel.
Ja, aber vielleicht ja, ganz gut so.
Ja, definitiv. Dann fand ich auch noch eine interessante Frage, die uns gestellt wurde oder an dich gestellt wurde. Zurück in die USA? Wenn ja, in welchen Bundesstaat?
Ja, das ist tatsächlich auch so ein kleiner Streitpunkt, kann man nicht sagen. Aber ja, wir reden ja auch so, wie verläuft die Karriere und so. Und ich glaube, vor ein paar Jahren war es noch voll im Trend, dass man dann so die letzten 2 Jahre in Miami spielt oder LA oder so. Ich war nie sehr begeistert von der Idee. Ich habe ja nie in Amerika gelebt. Ich kenne es nur von Besuchen dort und eben, weil meine älteren Geschwister dort wohnen und mein Vater von dort kommt. Und es hat mich nie gereizt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Jetzt, wo ich ein Kind habe, noch weniger. Natürlich würde ich mir denken, wenn es nur begrenzt ist auf 2 Jahre oder so, fußballbedingt, dann ist das Leben auch ein bisschen anders. Dann hat man auch Kontakte oder ja Vitamin B, dass man in gute Schulen kommt, dass man in einer guten Gegend wohnt und so weiter. Aber so an sich, dort zu leben, die Kinder großzuziehen, sehe ich halt einfach gar nicht. Also in Deutschland haben wir so viel Sicherheit, das würde ich halt gar nicht aufgeben für Amerika, weil es mir auch einfach zu viel ist. So, ich mag hier unser Leben so. Und Amerika ist halt echt ein anderes Pflaster.
Ja, also das kann ich ja nicht beurteilen, auch nicht, wie es wirklich ist, dort zu leben. Aber ich hätte schon voll den Wunsch, das irgendwann zu machen. Oder ich bin halt, keine Ahnung, ich denke halt wahrscheinlich weniger über die Risiken nach oder über das, was dich da erwarten könnte, was halt nicht so gut ist, sondern ich gucke halt auch extrem viele Filme und Football-Documentaries und so. Und das, also ich, keine Ahnung, zum Beispiel habe ich ja das geguckt oder mit den Michigan Wolverines, ne? Das ist die College-Football-Mannschaft in Michigan. Die haben jedes Spiel 100.000 Fans, Zuschauer als College-Team. Und dann stelle ich mir so vor, wenn ich da dann irgendwo da Fußball spiele und da dann die Soccer-Mannschaft trainiere von diesem College, wäre voll geil. Aber das ist natürlich nicht durchdacht. Ja, das ist
halt
das Leben
aus den Filmen. Und ich glaube halt tatsächlich auch, wenn wir wirklich mit dem Fußball dahin gehen, dann würde es mir auch gefallen, so die 2 Jahre. Aber ich will dann bestimmt wieder zurückgehen. Ich bin vielleicht auch einfach so ein bisschen negativ geprägt, weil ich da auch so selbst im Urlaub Sachen erlebt habe. Meine Familie dort wohnt in Chicago und nicht in der Innenstadt, sondern so Suburb, also so richtig, wie man sich das halt vorstellt, so mittelständig, würde ich mal sagen. Ja. Nicht arm, aber halt auch schon Black Neighborhood, jetzt nicht, es sieht schon anders aus. Und das ist auch das Ding, was mich auch sehr stört, ist, dass es halt sehr getrennt ist, so die Communities, Black Neighborhood, White Neighborhood.
Mixed Neighborhood gibt es dann
auch. Mixed gibt es jetzt auch langsam, aber ja, es ist halt, man sieht es halt auch an den Häusern, ne, den Unterschied. Wobei zum Beispiel in Atlanta ist es ganz anders. Da gibt es sehr viele dunkelhäutige, reiche Menschen. Mhm. Aber in Chicago jetzt zum Beispiel, so was ich kenne, wir waren da teilweise, kamen wir an vor dem Haus und dann, eine Situation erinnere ich mich noch, da hat einfach das so Nachbarschaftsstreit irgendwie ausgebrochen, so von so jungen Erwachsenen, haben sich gestritten und dann sieht man, wie einer halt eine Knarre auspackt. Also es ist nichts passiert, aber sowas kann ich mir halt gar nicht vorstellen, so für unsere Kinder und so. Und natürlich wären wir in einer anderen Bubble wahrscheinlich, aber du weißt ja nie, wie es unseren Kindern dann geht, wie die dann dort aufwachsen und so. Und ich glaube, wenn man Kindern die Möglichkeit geben kann, in Deutschland aufzuwachsen, hat man schon echt Glück.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich in die USA auswandern will oder so, aber ich habe noch mehr so das in mir, das mal gesehen zu haben oder mal erlebt zu haben als du.
Ja, man denkt immer so die große, weite Welt, ne, dass man da irgendwie so viele Möglichkeiten hat.
Überleg mal, wie viele Erfahrungen wir mitgenommen haben aus Lissabon.
Ja,
und das war jetzt nur wirklich Lissabon. Ich glaube schon, auch wenn man da wirklich nur 2 Jahre hingeht am Ende der Karriere und dann wieder zurückkommt, was man da wieder für neuen Erfahrungsschatz mitbringt, von Dingen, die man sich abschauen sollte, die dort besser sind als bei uns, genauso wie zu Dingen, wo man sagt, boah, schätzt das mal in Deutschland, dass Krankenversicherung so läuft, dass keine Ahnung, Sicherheit da ist und wie auch immer.
Und das wäre auch der einzige Punkt, der mich umstimmen könnte, so viele Erfahrungen für unsere Kinder, also Sprache und andere Kultur, dass wir mal tatsächlich bei meinen Geschwistern wohnen. Die haben ja auch Kinder und das ist halt cool, dass die da so ihre Cousinen haben in der Nähe, dass man da halt auch viele Bundesstaaten hat, die man bereisen könnte, die alle komplett unterschiedlich sind. Und um auf die Frage zurückzukommen, welcher Bundesstaat? Ich kann jetzt ja für mich nur sprechen, Chicago fände ich schon auf eine Art schön. Wenn man dann einen Ort findet, der ruhig ist.
Chicago ist Ohio.
Nee, Illinois.
Ah, ups.
Genau. Ja, aber Ohio ist daneben.
Okay.
Ich kenne mich auch wirklich nicht aus. Wo ich halt noch nie war, ist L.A. Und ich weiß nicht, ob das so unser Leben wäre oder ob das zu fake ist. Also Chicago hast du halt so das echte Leben, so direkt vor deiner Nase. Und L.A. kann ich mir halt vorstellen, ist halt schon sehr superficial.
Ja, ich war ja schon in L.A. mit Dortmund damals und bin dann ja noch eine Woche dort geblieben. Es ist schon sehr schön so. Also es gibt schöne Orte. Es gibt zum Beispiel mega Cafés, coole Restaurants und so der Lifestyle. Keine Ahnung, ich hatte Jetlag und bin um 5 Uhr dann einfach spazieren gegangen, weil ich nicht mehr auf mein Zimmer bleiben konnte. Und dann, keine Ahnung, ab 5:30 haben die angefangen, da Beachvolleyball zu spielen, so vor der Arbeit. Viele waren joggen. Dann haben die, keine Ahnung, viele so sind schwimmen gegangen und so. Das ist schon, irgendwie dachte ich mir so, geil, Alter.
Ja, die sind sehr aktiv. Aber wahrscheinlich, ja, ist halt die Schere zwischen Arm und Reich da auch so groß.
Das wollte ich gerade sagen.
Wohlhabenden sind halt, sind sportlich, gesund und so weiter. Das ist dort, glaube ich, schon krass.
Ich wollte nämlich gerade sagen, ich weiß nicht mehr, wer es mir erzählt hat, aber irgendein Kumpel war erst diesen Sommer oder so dort und der hat halt gesagt, durch Corona und so gibt es halt nochmal viel, viel mehr Obdachlose und das halt wirklich krass war, wie viele dort waren. So, also ich habe damals auch schon da, wie heißt das gleich wieder, da wo Rodeo Drive war was anderes, da wo quasi auf dem Wasser dieses Riesenrad und...
Oh, jetzt denke ich gerade an Navy Pier, aber das ist in Chicago.
Santa Monica. Pier.
Ja.
Ja, genau. Ja. Dort ist ja quasi so ein ganz langer Strand dann auch. Und ich war damals, als wir dort waren, da gab es hier noch nicht diese E-Scooter. Und dort schon. Und dann bin ich mit diesem E-Scooter da halt einfach so auf und ab gefahren. Und da siehst du schon viele Obdachlose leider.
Ja, das könnte ich halt dann nicht tagtäglich sehen und mein High-Class gesundes Leben leben.
Ja, ich weiß.
Das ist halt schon hardcore. Aber klar, die sind es halt nicht anders gewohnt.
Ja.
Es hat richtig Spaß gemacht, so einen Ausflug zu machen, so in die Vergangenheit, Zukunft. Ja, also man muss dazu sagen, warum ich die Frage gestellt bekommen habe, ist eben, weil ich halb Amerikanerin bin. Aber irgendwie mittlerweile fühle ich mich einfach, ich würde mal sagen, 80% deutsch.
Ja, ist ja auch irgendwo normal. Also du hast ja auch dein ganzes Leben eigentlich hier verbracht. Also nicht eigentlich, sondern hier verbracht.
Ja.
Bis auf Besuche und Urlaub. Und natürlich hängt wahrscheinlich noch so Herz von dir auch an Amerika durch die Family. Aber dein eigenes Leben lebt halt hier.
Ja. Ja, wahrscheinlich, das ist halt alles sehr emotional behaftet, weil ich ja auch erst mit 8 Jahren war ich das erste Mal in Amerika und da habe ich auch zum ersten Mal meine Geschwister kennengelernt. Also die kannte ich vorher nicht. Die haben wir über Facebook einfach gesucht und gefunden. Ich und meine Schwester, da haben wir uns E-Mail-Adressen gemacht. Meine erste E-Mail-Adresse war auch mit der 8 und dann _sweet. Da kann ich mich noch genau dran erinnern und das war halt besonders. Und hättest du mich zu dem Zeitpunkt gefragt, hätte ich auch auf jeden Fall gesagt, mit 16 ziehe ich nach Amerika. Und ich wollte auch immer nach dem Abi so ein Jahr in Amerika machen. Und irgendwie, ich glaube auch durch die politische Lage und so, ist es immer mehr zurückgegangen. Und jetzt ist es so, ja, kann ich mir mal vorstellen, für einen kurzen Zeitraum, aber auf jeden Fall nicht für immer.
Aber ist ja auch in Ordnung.
Ja.
Und vielleicht ändert sich es auch irgendwann. Who knows?
Ja, muss viel passieren, aber ja, kann gut sein.
Du weißt es nie. Dann kommen wir jetzt zum sauren Moment.
Sauer.
Wir haben ja am letzten Wochenende in Darmstadt gespielt. Es war ein verrücktes Spiel. Wir haben am Ende hieß es 3-3. Wir haben leider erste Halbzeit eine ganz schlechte Leistung gezeigt. Auch ich selber kein gutes Spiel gemacht. Haben dann uns in der zweiten Halbzeit, sage ich mal, zurückgekämpft, auch bedingt durch eine rote Karte von Darmstadt und haben es dann geschafft, noch 3-3 zu spielen. Danach hatte ich Dopingkontrolle.
Und, super.
Ich war total fertig von dem Spiel, also habe auch alles rausgeschwitzt so. Und dann kriegst du ja, also es wird ja bei jedem Spiel werden oder bei fast jedem Spiel werden immer zwei Spieler ausgelost. Und ich war gerade mit den Interviews fertig und habe mich gefreut, jetzt einfach in die Kabine und erstmal runterkommen und das so ein bisschen verarbeiten, das Spiel, weil es war schon wieder Wechselbad der Gefühle. Und dann kommt dieser mit so einem Leibchen Dopingkontrolle und sagt, Julian, du bist leider der Auserwählte. Und ich dachte mir nur so, nee, das kann doch nicht sein. Und ja, bin dann da rein und war zusammen mit Max Wöber. Aber ich muss sagen, dieses Mal, also es war nicht so ein saurer Moment, weil die Leute von der Dopingkontrolle echt cool drauf waren. Also sonst ist es da immer sehr steif und alles sehr strikt. Und nein, sie dürfen nicht in die Kabine und ihr Handy noch holen. Und keine Ahnung, dann sitzt man da.
Logischerweise auch eigentlich, ne?
Ja, aber wir durften quasi mit dem von der Dopingkontrolle in die Kabine das holen. Und dadurch war die Dopingkontrolle eigentlich okay, auch wenn wir natürlich nicht gleich pinkeln konnten und den Bus verpasst haben und dann mit einem Auto.
Also bei der Dopingkontrolle gibt man dann quasi nur Urin ab.
Ja, also es gibt auch Dopingkontrollen, wo du Blut und Urin abgibst. Wir hatten auch dieses Thema, weil Max und ich gesagt haben, warum macht man nicht einfach eine Blutdopingprobe, weil das könnte man ja ruckzuck machen. Mhm. Klar, wenn einer jetzt damit ein Riesenproblem hat, dann soll der lieber Urin geben, aber ich glaube 95% aller Spieler wären d'accord und das Ding wäre in einer halben Stunde durch. Aber so ist es halt immer, du bist halt komplett.
Aber kann man Blut so schnell kontrollieren?
Nein, unser Urin wird ja da auch nicht kontrolliert, Schatz. Das wird ja dann mitgenommen, eingeschickt und so weiter. Ach so, ich dachte,
das wird dann gleich mit so Stäbchen oder so
getestet. Nee, das wird ja wirklich auf alles Mögliche getestet. Das wird dann, du selber musst es quasi auch umschenken in zwei verschiedene Proben. Dann musst du das so versiegeln. Dann musst du die Nummern überprüfen, weil das ja dann in irgendein Institut oder sowas geht zum Check. Und das Problem ist halt, du musst 90 Milliliter pinkeln in der richtigen, ich weiß nicht, wie man das nennt, also es darf nicht zu dünn sein, genau. Und das ist halt nach so einem Spiel wirklich so schwierig, gerade wenn du vielleicht in der Halbzeit noch kurz auf Toilette warst und wenn du alles, was du eigentlich hattest, rausgeschwitzt hast und dann sitzt du erstmal da und fängst an zu trinken, meistens irgendwas mit Sprudel oder so, weil das, keine Ahnung, schneller runtergeht. Und ja, dann hast du halt immer die Angst, gehst du jetzt pinkeln und es ist dann zu wenig? Weil wenn es zu wenig ist, dann wird das alles versiegelt und so. Und dann musst du nochmal ewig warten, bis es klappt. Wir haben eher die Prämisse gehabt, okay, wir warten, bis wir wirklich müssen und trinken einfach so viel wir können. Und haben halt so mit dem Bus verpasst. Aber als wir dann gepinkelt haben, hat alles gepasst. Es war jetzt viel über Pinkeln.
Ja, sehr viel über Urin. Ja. Aber ist okay. Wir werden es irgendwie alle verarbeiten.
Manche Leute kennen sich vielleicht nicht aus, wie das so ist. Und ich habe da auch kein Problem damit, darüber zu reden. Aber ja, das war so der saure Moment. Erst so ein Spiel, wo ich einfach auch mit meiner Leistung nicht 100%ig zufrieden war. Und dann hast du noch Dopingkontrolle. Es war so, oh, muss das jetzt heute sein.
Aber immerhin waren die Leute nett. Die machen ja auch nur ihren Job.
Ja, 100%.
Ich habe auch nur bisher gute Erlebnisse gehabt. Es gibt ja auch diese unabhängige Dopingkontrolle für Nationalspieler.
Mhm.
Und mit denen habe ich mich auch immer gut verstanden, mit den Leuten. Es war zwar immer Krise, so es klingelt jemand unangekündigt. No, alles schnell aufräumen, in 90 Sekunden was geht. Aber ja, ich glaube, die haben schon Schlimmeres gesehen als eine unordentliche Wohnung.
Ich hatte einmal zu Hause nicht so ein cooles Erlebnis, da warst du nicht da. Und da kam, also die Prüfer kamen immer 6 Uhr morgens, unangekündigt eben zu uns. Und derjenige war sehr interessiert, wie es bei uns aussieht und hat sich überall so, ich glaube, er war auch Fan von dem Verein, wo ich damals gespielt habe. Und es war mir irgendwie nicht so recht, dass ich mir so dachte, wieso muss ich jetzt einen Fan hier reinlassen in mein letztes Stück Privatsphäre. Mhm. Und der ist auch noch so mega neugierig, weißt du? Also der hat mich, glaube ich, sogar ein, zwei Fragen gefragt. Ah, wo habt ihr denn das gekauft? Aha, habt ihr einen Billardtisch und sowas? Also so,
bisschen das hat mir nicht getaugt, ja. Wenn man schon das Thema Urin angeht, da muss nicht auch noch die Privatsphäre.
Ja, ist so.
Dann bleibt noch natürlich eine letzte Rubrik übrig, mit der wir immer abschließen, und zwar der Soundtrack der Woche. Diese Woche von dir.
Yes, von mir. Und zwar Cheers to Life von Afri Wouta. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Auf eine Hörprobe verzichten wir dieses Mal.
Ja, aber dieser Song ist einfach ein Lied, das gute Laune macht.
Und die können wir gebrauchen.
Die kann jeder eigentlich gebrauchen. Und deswegen hört einfach rein. Und wir freuen uns auf euch nächste Woche.
Ciao, Weimons. Haut rein.
Bis dann.
Boah, ist es hier eine Sauna? Ich kann nicht mehr. Ich sitze hier mit diesem fetten Cardigan.
Und ich muss unbedingt Fenster aufmachen. Ich kriege hier keine Luft.
Ich freue mich schon auf unseren nächsten Gast. Fängt mit M an.